Das hier ist meine Bibel. Schönes Ledereinbändchen. Ne? Und ich lese hier gleich was vor. Und für die Checker unter uns, die wissen ganz genau, eine Story aus dem Alten Testament. Richtig, weil der fette Teil hier nach unten, da weiß man, Bibel besteht aus Alten Testament, Neues Testament. Und jetzt gibt es was aus dem Alten Testament. Ganz kurz, nur vorgelesen. Dieses Buch, aus dem ich vorlese, das ist die Chronik. Und Chronik ist, die Theologen mögen es echt verzeihen, aber ist schon, boah, braucht's Nerven, weil da geht es hier um irgendwelche lange Listen von Namen und der hat den geboren und den und den und den. Ist schon hardcore für Leute, die jetzt für uns, die wir jetzt nicht so bewandert sind mit tiefen historischen Merkmalen des Alten Testaments. Mitten in dieser Litanei von Namen, da ist ein Vers. Ich lese mal zwei vor. Und da wird einer geboren, der heißt Jabez. Ich weiß gar nicht, spricht man denn so aus? Jabez oder Jabez? Ich sage einfach Jabez. Und die Mutter sagt, oh, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Kann man nachvollziehen. Und Jabez, dieser Junge, der rief zu dem Gott Israels und sprach, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Jetzt kommt dieser Satz und Gott ließ kommen, was er gebetet hat. Und aus diesem einen Vers ist so eine Bewegung geworden, da gibt es Bücher, das Gebet des Jabez, wo dazu aufgefordert wird oder ermutigt wird, hey Leute, betet doch das Gebet jeden Tag und schaut mal, ob und was Gott macht. Mein nächster Gast hat genau das gemacht. Und zwar zum Zeitpunkt, wo seine Tischlereifirma so viel vor der Insolvenz stand. Hat er die Predigt gehört und dann das Buch gelesen. Und seitdem betet er dieses Gebet bis heute. So, ich nehme es schon mal vorweg, nur als kleiner Appetizer. Er hat mega Aufträge. Gott hat sein Gebiet extrem geweitet. Da kann man gar nicht mehr von Erweiterung sprechen, sondern explodieren lassen. Und er blieb absolut komplett auf dem Boden, bodenständig und so weiter. Aber er sagt, Gott hat mich gesegnet. Alles Weitere jetzt im Film. Du hast mich gerade über das Firmengelände geführt.
Ja.
Wir werden jetzt nicht groß über Firma und irgendwas
nicht,
reden. Das ist uns beiden
recht.
Genau. Ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt vorher, zu wem ich da gehe. Und habe ich gesehen, das ist jetzt in dritter Generation, die Firma. Und du hast das
ich
übernommen
bin dritte,
von deinem Papa.
Vierte ist mein...
Oder vierte?
Vierte. Also mein Sohn ist vierte.
Dein Sohn ist vierte, du bist dritter.
Ich bin dritte.
Wolltest du das? Oder war das erstmal so mit, oh nee, komm, mein Papa, ich habe ihn die ganze Zeit gesehen, wie er geoxt hat und das muss ich das auch machen? Oder war das gar keine Frage? Hieß es, Georg, du machst es.
Ich durfte nicht studieren. Dass ich Tischler bin, ist ein Verdienst der Staatssicherheit der DDR. Ich habe mein Abi sehr gut gemacht. Und ich durfte dann nicht studieren, weil ich Christ bin. Und weil ich ab und zu mal meine Meinung gesagt habe in DDR. Und da haben sie mir das Studium, also hat die Stasi in meiner Stasi-Akte steht so, also die haben mich schon, wo ich dort mich bewerbe und Kommission, haben die schon gesagt, ja, der kommt, aber der darf nicht. Und dann habe ich gedacht, scheiße, fängst bei deinem Vater an. War also nur eine totale Alternative und meine Mutter, die war immer so ein bisschen, der gute Sohn, ich war der einzige Sohn. Die hat sich da furchtbar drüber aufgeregt, wie du in diesen Dreck, das war ja nur so eine, heute ist mein Wohnzimmer fast größer, wie damals die Tischlerei, weißt du, und alles Späne und so eine alte Scheune war das, mehr war das nicht. Und Meine Mutter, mein Sohn, da in diesen Dreckstall.
Der hat was Besseres verdient.
Und dann habe ich eben dort gestartet, 1980. 1990 hat sich mein Papa mir übergeben und da war ich ganz allein. Doch, mein Vati war noch dabei.
Okay,
und dann habe ich das aufgebaut.
Wir reden nicht von Firma. Nur eine Frage, wir reden nicht von Firma, aber erlaub mir eine Frage. Wir sprechen von 1990, das ist ja jetzt nicht 200 Jahre früher, sondern das sind ja gerade mal lässige 35 Jahre.
Ja?
Und ihr wart zu zweit?
Papa und du? Mein Papa hat es mir übergeben und dann war er Rentner, da war er 67, so wie ich jetzt.
Und jetzt habt ihr mehr als 100 Mitarbeiter.
Ne? Mehr, deutlich mehr. Ja.
In 35 Jahren, das ist aber ein steiler Anstieg.
Dank Jesu. Dank des Gebet des Jabez. Das war die entscheidende Situation.
Erklär mir, was heißt das Gebet des Jabez? Was ist das?
Ist, Gott segne mich, erweitere mein Gebiet, stimme mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Das ist, steht in der Chronik. So als relativ Satz. Und da hat mir eine ganz gute Bekannte, auch im Glauben sehr gute Frau, also die Enkelin von Ernst Muttersohn, die hat mir dann eine CD von diesem Bruce Wilkins, was ist so ein amerikanischer Pastor,
ja.
Der hat da berichtet, was dieses Gebet für Menschen machen kann und was Jesus und Gott aus der Kraft dieses Gebetes macht, wenn man das jeden Tag betet. Und dann habe ich das. Dann habe ich die CD hat's mir geschenkt und ich dachte, scheiß drauf. Da ging es mir total beschissen. Das war 2005.
Warum ging das beschissen?
Weil da ist die Firma nicht mehr gelaufen. Die ging kurz vor der Insolvenz.
Also wir sind ja jetzt nicht mehr 1990, sondern jetzt sind wir schon 2004, 2005.
Ja, die ist dann ein bisschen gestiegen und dann aber immer, ja. Und naja, und dann hatte ich hier in der Halle gekauft und dann welche ich gezahlt und es ging mir einfach schlecht. War eine schöne Zeit. Im Nachhinein sage ich, Jesus, danke, dass du mir die 5 Jahre geschenkt hast. 5 Jahre ohne Geld, nur von meiner Frau gelebt, dann die Kinder noch gehabt. War aber eine spannende Zeit. Und dann habe ich dieses Gebet erlebt und habe das ein halbes Jahr gebetet. Nichts passiert, gar nichts. Aber Jesus, wenn du es mir versprochen hast, wenn das Bruce Wilkins so sagt, dass da übernatürliche Kräfte kommen, dann musst ist doch irgendwas, muss doch dran sein. Weiter gebetet, wieder nichts. Und dann hatte ich immer, dann gab es, damals gab es das ja noch nicht, Sanifair, diese Scheißhäuser auf den Toiletten.
Auf der Autobahn.
Und durch einen ganz dummen Zufall bin ich, aber rein Jesus hat mich dahin geführt, bin ich zu dem Chef von Autobahntanken Rast gelangt. Bei einer Eröffnung in Gelsenkirchen, also Ressermark, Raststätte Ressermark, da bin ich durch einen Zufall hingekommen, habe mich mit denen hingesetzt, habe mit denen dann auf einmal, da war O aus der DDR und war dann Chef von Autobahntanken Rast, höchst intelligenter Mann. Und den hatte die DDR hier verhaftet und er hatte fast so eine Biografie wie ich. Und wir haben uns dort kennengelernt und da hat gesagt, Georg, wir zwei tun. Und dann durfte ich ja Sanifair mitentwickeln und dann sollte ich hatte ja eine Million Umsatz, 1,3 Millionen hier mit der Firma und total beschissen, das sah hier aus, Dreckstall, Mist, alles scheiße. Und dann sagt er, ja, wir machen jetzt neue Toiletten, die musst du mitmachen. Und dann haben wir den Auftrag, dann sollten wir...
Vom Sichter zu den Toiletten?
Ja, dann sollten wir das ganze Rollout machen. Da ich sage, Thomas, das geht nicht. Das waren dann auf immer 22 Millionen. Da ich sage, das ist, guck doch mal hier, 1,3 Millionen. Da ich sage, nee, mach ich nicht. Dann teilen wir es, machen wir drei draus. Und da hat er mir 7 Millionen Auftrag. Mach mal Toiletten, 100 Toiletten musst du einbauen. Nichts, keine Infrastruktur. Jesus hat mich geführt, da hat es hingekriegt. Nach anderthalb Jahren sind die anderen zwei Firmen, was erfahrene GUs, Generalunternehmer, waren aus der Bundesrepublik, aus der alten Bundesrepublik, die haben ja dann überholt gehabt und seitdem sind wir die als einzigen in der Welt Sanifair bauen dürfen. So. Das Sanifair gab es aber, den Namen gab es gar nicht. So. Und dann ist die Firma, die ist dann. Und ich hatte 5 Jahre keinen Cent. Und auf einmal hatte ich Kohle ohne Ende.
Wie gingst du in den 5 Jahren mit Jesus um? Ich meine, du hast das Gebet gebetet, von das Jammer.
Danach.
Ah, okay.
Das war schon am Ende. Danach. Okay. Das hat ja dann gewirkt.
Da kommen wir gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf, weil du durftest nicht studieren. Ne? Das war das eine. Also in den 80er Jahren irgendwie.
Ja.
Kein 70er. Studium. 70er. Aufgrund deines Glaubens. Ne?
Genau.
Bist dann in eine kleine Klitsche, ne? So groß wie euer Wohnzimmer.
Genau.
Sahst aus wie Sau wahrscheinlich, Sägespäne, oder? Mama sagte immer, mein Junge, mach was recht. Du hast weitergezogen. Was macht das mit meinem Glauben? Ne? Und dann kaufst du hier so eine Halle, eine, und es geht immer noch mehr recht als schlecht. Kurz vor der Insolvenz. Was ist da, was bleibt übrig vom Glauben?
Viel. Weil, Jesus hat uns ja hier nicht den Himmel versprochen. Jesus hat uns gesagt, ich stell dich an die Stelle, wo ich dich brauche. Ob die Stelle immer gut ist oder ob wir das für richtig finden, das ist, ich würde sagen, oft denken wir ja, uns geht's dreckig, uns geht's mistig, es geht uns nicht gut. Und im Nachhinein, wenn du 10 Jahre über diesen Ding bist, dann sagst du, es war genau das Richtige, dass dich dort Jesus an die Stelle gestellt hat. Aber in der Zeit ist es manchmal freilich schwierig, aber du musst dranbleiben, du musst wissen, er trägt dich. Es gibt nicht das Himmelreich, es gibt auch nicht nur schöne Zeiten, es gibt nicht nur gute Zeiten, aber er trägt dich durch auch die schwierigen Zeiten. Und das war für mich, ja, ich habe weder mein Glauben verloren, noch meine Hoffnung, dass es besser wird.
Und deine Frau?
Auch. Die hat mich ja in der Zeit auch ernährt. Sie ist Lehrerin und hat mich ernährt. Auch die Kinder ernährt.
Das ist ja immer einfach, so sehe ich es, wenn man aus der Rückschau immer sagt, das war genau richtig. Das war genau richtig. Ne? Je älter man wird, desto mehr Richtigs gibt es ja. Ne? Wenn man drinsteht, denkt, jetzt reicht es aber. Kam nie der Gedanke, dass du sagst, jetzt verkaufe ich alles? Und
nee, nie. Nee.
Und dann kam die CD vom
Wills.
Ja, das Gebet des Jabez. Und du hast gedacht, das mache ich.
Das war ich. Das tue ich.
Wie lange hat es gebraucht, bis du merktest, oh, da tut sich was?
Ja, das hat sich ja mit dieser Begegnung.
Richtig, aber wie lange war das von CD erhalten bis beten bis Veränderung?
Also ich habe erst ein halbes Jahr, da hat sich gar nichts getan, dann vielleicht nochmal so 2-3 Monate, da hat sich eigentlich auch nichts getan, aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dann bei der ersten 5 Monaten, 6 Monaten hatte ich nicht mal das Gefühl, dass sie, aber irgendwie hatte ich dann so den inneren, ja, es könnte was tun. Und dann kam diese Begegnung, die völlig überirdisch ist. Das hat nichts mit Sachen zu tun, dass sie hier so eine kleine runtergekommene Tischlerei jetzt neben Sanifair mitzugestalten. Also das menschlich gesehen völlig unmöglich.
Dachtest du auch nicht, Jesus, das ist definitiv eine Nummer zu groß für mich?
Ja klar, habe ich das mal gedacht. Aber da Bruce Wilkins gesagt hat, das sind übernatürliche Sachen, die sind so solche Sachen, die eigentlich nach menschlichen Erkenntnissen nicht zu schaffen sind. Habe ich gesagt, ja genau, das ist jetzt, genau das ist das Teil.
Hattest du Vertrauen in diesen Menschen, der dir das offerierte?
100%, weil er auch die Biografie wie ich hatte. Mhm.
Denn du musstest ja dann investieren, oder? Erstmal.
So viel war das gar nicht.
Ne?
Das war gar nicht so schlimm. Außerdem, wir haben ja dann vor Ort gearbeitet, was ja bis dato auch, wir hatten hier unsere Produktion, haben ein bisschen mal in Thüringen rumgefahren, haben ein bisschen Trockenbau gemacht. Also es war ja eine völlig neue Situation. Und ich habe dann auch gebeten, dass ich die, gebeten, dass ich die Firmen finde, die mit mir da ziehen. Ich hatte natürlich den Hut auf, aber ich habe ja dann eine Heizungslüftungsfirma gebraucht, ich habe eine Elektrofirma gebraucht, ich habe Fliesenleger gebraucht, ich habe Trockenbauer gebraucht, ich habe Maler gebraucht, die mit mir losziehen und die auch dann das Vertrauen in mich haben, dass sie mir vertrauen, wir kommen jetzt mit. Und die, wir haben dann nach innen, aber nur nach innen, in der Innenabwicklung eine Art Arke gebaut und auch in dieser Arke gearbeitet. Alles auf Handschlag. Und nach außen war ich eben...
Alles auf Handschlag.
Da, und ich war dann der Auftragnehmer nach außen. Also auf mir lag das Risiko, klar. Aber die anderen haben dann alle mitgemacht. Die sind alle aus der Region, 10 Kilometer hier um dieses Haus.
Das hört sich jetzt im wahrsten Sinne, das war das fantastisch an.
War's auch.
Ja. Gab es in dieser Gebetsphase auch Momente, wo du dachtest, jetzt bricht es auseinander? Die ganze Sanifair, irgendwas?
Dann, das war ja dann, dieses Gebet bete ich ja heute noch, das ist klar. Also jeden Morgen. Ja. Das ist das habe ich damals angefangen und bete das bis heute noch. Und es hat sich ja auch immer weiterentwickelt. Aber es, nö, da gab es nie. Es gab auch nie Streit. Es gab keinen Streit. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Ertragszahlen okay waren. Hm. Das war für uns damals, ja, wo wir eigentlich so gut wie gar keinen Ertrag haben. Mit Sanifair hast du schon einen gewissen Gewinn gemacht. Und ja. das hat jeder davon profitiert. Und somit haben sich alle gefreut.
Woher konnte der Tischler Georg auf einmal solche riesigen Aufgaben stemmen? Arbeitsgemeinschaften bilden, Handwerker herziehen, Hut aufziehen.
Ja, eigentlich hat mir die Kraft Jesus gegeben. Von mir, das ist übernatürlich. Das ist nicht, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Punkt. Ich kann es nicht.
Wir reden immer über Jesus. Georg, wie fing das an bei dir? Das kriegt mir ja nicht mit der Muttermilch irgendwie rein.
Nein.
Bis, okay, aber wie fing das an?
Eigentlich fing es an, ja, ich bin konfirmiert worden, hatte aber da eigentlich keine Beziehung zu Jesus, einfach aus Tradition konfirmiert worden. Und ja, mein Glück ist ja, ich wohne in Bad Blankenburg und auch zu DDR-Zeiten gab es ja die Allianzkonferenz. Und Manfred Kern, der damals der Vorsitzende der DDR-Allianz war, aber aus Berlin, der hat eine Predigt gehalten. Und ich bin eigentlich nur aus Neugier dort mal rein, viele Jugendliche damals zu dieser Konferenz, und hab mir das angeschaut. Und dann kam die Predigt, wie werde ich Gott los? Einmal Gott groß geschrieben und einmal Gott klein geschrieben. Gott groß geschrieben schafft man nicht. Gott hat Himmel und Erde gemacht, hat diese Welt erschaffen, ist jetzt da. Das schafft man nicht, Gott loszuwerden. Aber Gott los, kleingeschrieben, ist ja kein Problem. Also man kann morgen schon Gott los sein. Oder es gibt genug Menschen, die Gott los sind. Und ja, das war der Inhalt der Predigt. Und da habe ich mein Leben Jesus übergeben mit 14.
Hätte ich das voll berührt Jahren. Und angesprochen und ja. Gesagt, ja. Der meint mich.
Dann habe ich mein Leben übergeben und das war ja in DDR-Zeiten, ja, auf einmal Jesus-Nachfolger zu sein, war ja gar nicht so gewollt. Und das war ja dann auch, was ich vorhin erzählt, dass ich eben nicht studieren durfte und da
haben
eben viele Schwierigkeiten. Meine Eltern reagiert, ja, also mein Vater hat immer als alter Handwerker oder alter deutsche Handwerker. Übertreib's nicht mit den Jesus.
Langsam.
Ja.
Also die waren nicht gläubig, ne?
Also ich war in der Kirche und ja, also mein Opa mütterlicherseits war sehr bekennter Christ, der ist aber, da war ich 8 oder 9 Jahre gestorben. Aber ja, also ich weiß, die haben jetzt nicht dieses Leben mit Jesus geführt, dass man wirklich sagt, ich bete jeden Morgen, Jesus, sei du mein Herr, ich übergebe dir mein Leben für diesen Tag. Und das übergebe ich auch komplett. Und es soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille. Dass ich dabei trotzdem Fehler mache, das passiert dem Oma. Aber dafür hat Oma ja die Vergebung. Kommt ja dazu.
Aber
schönes Leben. Man hat nicht so viel Stress. Man gibt früh das Leben ab und ja, man lebt einen guten Tag.
Deine Eltern hätten studieren dürfen mit ihrer Einstellung.
Denke ich ja.
Aber du nicht.
Ich nicht.
Und dann gucken die Eltern auf ihren Buben, der hier eine gute Note nach der anderen schreibt und jetzt kann der gar nicht studieren. Warum? Weil er irgendwann sein Leben diesem Jesus übergeben hat.
Genau.
Gab es da keine Diskussion?
Habe ich mich eigentlich nicht drauf eingelassen.
Okay.
Sie ist dann lieber ein bisschen ausgewischt.
Ja. Solche Diskussionen sind ja je nach Familie nicht immer einfach, ne? Wenn so der Stolz der Familie und der aus dem wird was auf einmal in der Tischlerei
was geworden.
Ja, wir reden immer von heute. Ne? Das ist ja zurück ins Jahr 1900 irgendwas.
Und 80, ja. Das war eine schwierige Zeit, aber ja. Was denn?
Und wenn wir jetzt in die Gegenwart gehen, Georg, deine Kunden, die kennen deine Einstellung. Ich war gerade ganz kurz oben bei dir im Büro.
Ja.
Da steht Jesus und ist, glaube ich, so ein Kreuz aufgeklappt oder sowas in der Richtung. Also wenn da jemand kommt, der weiß ganz genau, was der...
Ja, ich bin ja Jesus-Nachfolger, ja. Das weiß jeder.
Jesus-Nachfolger.
Das weiß jeder.
Ja.
Das jetzt weiß auch jeder, dass mein Glaube über alles steht. Also
was heißt das? Glaube über alles?
Ja, der Glaube und die Beziehung zu Jesus Christus ist mir höher wie alles Weltliche. Also Jesus thirst. Hat auch meine Frau ganz am Anfang Probleme gehabt. Ich gesagt, Jesus ist die Nummer 1 in meinem Leben und ich liebe dich und du bist meine Frau, aber du kommst leider nach Jesus.
Dann hat sie gesagt, Kollege, das überlege ich mir aber jetzt.
Hat sie nicht. Sie ist mir gefolgt.
Meine Güte, ich bin Nummer 2. Nochmal zurück zur Firma. Wenn dann, wenn du mit potenziellen Kunden sprichst, die dich nicht kennen,
ja,
außer deinen Ruf, nämlich fromm zu sein, gläubig, die in dein Büro reinkommen und ihr setzt euch hin. Macht es dir, hast du da Hemmungen über deinen Glauben zu sprechen? Oder denkst du, vielleicht meinen die jetzt, sie können mich als Christ über den Tisch ziehen oder so? Also mit
noch nie passiert, also überhaupt nicht. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Weder dass die das wissen sollen und dass ich denen auch von dieser Botschaft berichte, wenn sie es wollen. Wenn sie es nicht wollen, bin ich eben ruhig. Aber es ist ja, man erkennt ja auch die Menschen an seinen Taten. Das ist ja wichtig. Es ist ja nicht nur, es nützt ja 0,000 jeden Sonntag in der Kirche Halleluja zu schreien, Montag auf Arbeit zu gehen und das Leben jeder anderen zu gestalten. Was ist das für Christsein? Das ist verkümmertes Christsein, was Jesus auf keinen Fall will. Man muss ja ganzheitlich Christ sein und ganzheitlich seinen Glauben leben und dazu gehört auch das zu bekennen. Ich werde keinen mit einem Holzhammer einschlagen, der kein Christ ist. Das muss, wir können nur sehen, aber Jesus muss ja dann mehr oder weniger ja die Ernte nach vorn bringen und muss die Menschen dann den Anstoß geben. ich tue mein Bestes, Menschen dazu zu gewinnen, aber wer sich davon nicht überzeugen lässt oder der das ablehnt, der ist für mich jetzt im ersten Moment kein schlechter Mensch. Er ist genauso ein von Gott geliebter Mensch, der jetzt gerade mal in die Ohren läuft, aber so ist es eben nun mal.
Es kann ja noch was passieren.
Es kann noch was passieren. Das wissen wir ja nicht. Das ist das Gute.
Und dass wir nicht die letzte Verantwortung haben, ne? Sondern
dass ich das früh abgebe, ja, in mein Gebet.
Georg, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, mir ist Jesus begegnet und ich habe mein Leben ihm anvertraut, dann sagen viele, jetzt will ich in die Mission, also ins Ausland oder dies oder jenes. War dieser Gedanke auch bei dir mal?
Nie, absolut nicht. Also ich bin ein Gewächs von Bad Blankenburg. Dort geboren. So, Jesus will, möchte ich auch gerne hier sterben.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass es nicht unbedingt immer heißt, wenn mir Jesus jetzt begegnet, dass ich jetzt alles zurücklassen muss, sondern erstmal hier, jetzt bei dir in Bad Blankenburg, bin.
Ja, wir sind ja in so einer atheistischen Gegend, auch wenn die Evangelische Allianz hier einen Hauptsitz hier hat, aber wie viel, ich sag mal, wir wünschen uns ja, dass viel, viel mehr Menschen hier zu Jesus finden und oder bei Jesus sind. Und wenn man dann ja sonntags in die Kirche geht, dann ist die nicht rasselt überfüllt.
Wir sprachen gerade über diese Jesus-Begegnung oder diese, wo, als du hier in die Allianz gingst, in diese Konferenz. Gibt es in deinem Leben weitere prägende Jesus-Begegnungen, wo du sagst, das war wie so ein Meilenstein in meinem Leben, wo ich wusste, da kann ich mich draufstellen, da war das und hat mir Mut gemacht, weiterzugehen.
Also, wie gesagt, was ich schon erzählt habe mit dem Gebet des Jabez, das war natürlich ein Meilenstein, dass das wirklich so in Erfüllung gegangen ist, wie Bruce Wilkins das auf dieser CD gesagt hat. Das war ein Meilenstein. Mhm. Aber ansonsten bin ich mehr ein Mensch, der dann Nachfolger ist. Mhm. Und zwar täglich. Ohne Riesenereignisse, die jetzt könnte einer sonst was noch erzählen und das noch. Ne? Ich bin unter Tränen, habe ich mein Leben übergeben und bin ihm nachgefolgt auf guten und in schlechten Zeiten. Und dann habe ich auch diese guten Zeiten mit diesem Gebet des Jabez, wo auf einmal viel Gutes kam. Aber ich bin einfach Nachfolger. Ich folge dem Herrn auf dem Weg, wo er mich führt. Ich brauche da nicht die Riesenereignisse, die vielleicht andere erzählen, wo da nochmal und da hatten sie dieses super Ereignis. Mir reicht das ganz Normale jeden Tag.
Und wie sieht das ganz Normale jeden Tag aus? Wie gestaltest du dein Christsein? Stehst du früher auf, dass du...
Ich stehe früher auf, ja. Ich stehe 4:45 auf jeden Tag. Und
das heißt, 4:45 für die nicht so...
Genau. Und dann habe ich meine ganz normale Gebetszeit von halben, dreiviertel Stunde, wo ich wirklich auch mein Leben in der Zeit eben für diesen Tag Jesus gebe. Für viele andere Fürbitte halte. Das ist mir immer ganz wichtig, auch für verfolgte Christen ganz besonders. Und für verschiedene Organisationen. Und das ist so halbe, dreiviertel Stunde. Und dann mache ich Kaffee, dann wecke ich meine Frau. Und dann trinke ich meinen Tee früh. Meine Frau frühstückt und dann lesen wir Losungen und
dann geht's
lesen noch die Bibel und dann geht's auf Arbeit. Und dann Abend nochmal Danke, bevor man einschläft. Und am Tag ist es immer mal Minutengebet, Sekundengebet. Aber so mehr ist es eigentlich auch nicht, muss man ehrlich sagen.
Ja, aber das ist ganz praktisch. Ne? Du stehst in der Arbeitswelt. Und nimmst in die Arbeitswelt Jesus mit rein.
Ja, genau. Und an den Taten, was man dann am Tag vollbringt, erkennt man ja auch, dass man mit Jesus unterwegs ist. Es ist ja nicht, klar gibt es viele, die missionarisch unterwegs sind, die da ist, aber es muss auch die geben, die einfach mit ihrer Arbeit zeigen, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Und dass es eben anders ist, in der Firma Jahn zu arbeiten, wie in irgendeiner anderen Firma irgendwo auf diesem Planeten?
Wenn ich jetzt Mitarbeiter der Firma Jahn wäre und nicht gläubig, was würde mir als Ungläubiger auffallen? Gibt es Gebetszeiten oder gibt es Gottesdienste?
Nein, oder singt man
den Chorus morgens vor der Sirene?
Naja, schön. Wir haben eine neue Idee. Nee,
guck mal.
Da haben wir erstens die Zeit nicht. Und das, also, wie gesagt, ich würde die Zeit hier auf der Arbeit, die sollen die so verbringen, dass es ihm Freude macht, dass sie Spaß haben an der Arbeit, dass sie nicht mit Widerwillen hier auf diese Arbeit kommen und dass wir ein super Team sind. Aber ich möchte da auch keinen ausgrenzen. Wir haben auch Moslem hier arbeiten und ich möchte keinen ausgrenzen in dieser Zeit der Arbeit. Das muss für die Firma gut sein. Das, viel wichtiger ist nochmal, dass es für den Einzelnen gut ist, dass er sich hier auch wohlfühlt und sich einfach an diesem Platz gewissermaßen geborgen fühlt.
Hm. Wer ist Jesus für dich?
Der Größte, alles. Das Beste. Ich weiß nicht, was ich da alles sagen soll. Mein Leben. Mein alles. Die Nummer eins. Ich weiß nicht.
Ja, das ist super. Danke, dass du das so Jesus-zentriert gesagt hast, alles.
Ja, es ist ja mein Leben. Und das ist ja. Das ist ja das, was mich trägt, was mich führt, was mich leitet. Was?
Erik, ich habe noch meine vier Schlussfragen.
Hä?
Ich habe noch vier Schlussfragen.
Okay.
Der erste geht ziemlich einfach zum Warmlaufen. Und zwar gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, warum?
Ich muss ehrlich sagen, außer der Bibel lese ich so gut wie kein Buch.
Das wird schwierig.
Habe ich mein ganzes Leben noch kein Buch richtig gelesen.
Nachher gibt es eins von mir.
Okay.
Das wird gelesen.
Ja, okay.
Und welche Gewohnheiten, Abläufe, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ich habe nicht so viel Abläufe ich bin oft sehr spontan und aus dem Bauch handelnder Mensch. Für mich ist ein Ablauf, der mein Leben immer wieder stärkt, das ist das Gebet. Alles andere kann ich nicht sagen, dass mich irgendwas nach vorn bewegt hat. Das Gebet ist mir wichtig und das ist mir auch Anführungsstriche heilig. Das ist ein Wort, was manchmal komisch ankommt, aber das ist das, was für mich mein Leben trägt, stärkt, weiterentwickelt. Alle anderen Abläufe, die sind nur in ständiger Veränderung.
Und gab es auch Fehlentscheidungen mal oder war das seit dem Gebet?
Wenn es keine Fehlentscheidungen gäbe, das wäre schlimm. Nein, es gibt immer Fehlentscheidungen. Jeden Tag mache ich irgendeine Entscheidung.
Bin ich auch beruhigt.
Ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, ich bin der am allermeisten Fehler macht. Das sage ich hier öffentlich vor allem. Aber ich muss nur die meisten Entscheidungen treffen.
Ja.
So ist das Leben.
Letzte Frage.
Gern.
Bad Blankenburg, Ortsmitte, wo die Erde aufbricht, verkehrstechnisch, da musste sein. Das ist ein Plakat und da darfst du eine Woche lang draufschreiben, was dir auf dem Herzen liegt. Was käme auf das Plakat? Welcher Slogan? Welche Aussage?
Ich liebe Jesus und wünsche mir, dass viele Menschen Jesus nachfolgen und dass es eine neue Erweckung in diesem Ort, in diesem Land gibt.
Warum nicht probieren? Ich gehöre jetzt nicht zu der Sorte, die das beten. Nicht, weil ich Bescheid weiß oder so super fromm bin, sondern ich habe eine andere Vorgehens- und Zugangsweise zu Gott. Aber warum nicht? drauf einlassen und sagen, Gott, du, der du Schöpfer des Himmels und der Erde bist, dich bitte ich. Macht vielleicht eure Erfahrungen und schreibt an info@superform.tv. Ich würde mich darüber freuen, wenn jetzt von euch kommt. Nächste Woche gibt es keinen Film. In zwei Wochen gibt es einen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet superfromm. Macht's gut und tschüss.